eine tolle Geschichte, die sich da in Kapharnaum am See Genezareth zugetragen hat. Ein Mann dringt durch ein Loch im Dach in ein Haus ein und bald darauf verlässt er das Haus durch die Tür. Vier Männer müssen ihn herbeischleppen. Allein und ohne jede fremde Hilfe marschiert er wieder davon. Er kommt im Liegen und geht im Stehen. Zu Beginn liegt er auf einem Bett, weil seine gelähmten Beine ihn nicht tragen. Am Ende steht er auf eben diesen Beinen und hat sich sein Bett auf die Schulter geladen. Wirklich eine tolle Geschichte. Die Geschichte eines Wunders. Jesus hat diesen kranken Mann geheilt. Jesus hat, als er auf der Erde war, viele Menschen geheilt. Das wäre soweit also nichts Besonderes. Aber im Fall dieses Gelähmten gab es eine Überraschung. Jesus hat ihn nicht wie sonst Knall auf Fall gesund gemacht, von einer Minute auf die andere, sondern in Etappen. Heilung auf Raten sozusagen. Wir werden uns das gleich noch genauer ansehen. Die Geschichte steckt nicht nur voller Überraschungen, sie ist auch voll von höchst interessanten Personen. Der Gelähmte, seine vier Freunde, die Herren Theologen und mittendrin natürlich Jesus Christus. Jesus ist mit Abstand der interessanteste von allen. Jesus war ein Magnet, der die Massen anzog. Wir haben immer die kleine Herde vor Augen, aber manchmal war die kleine Herde ganz schön groß. Bevor wir uns genauer Jesus ansehen, nehmen wir uns kurz die anderen vor. Da sind die vier Freunde des Gelähmten. Sie wollen den Kranken unbedingt zu Jesus bringen. Dummerweise waren sie nicht die einzigen, die zu Jesus wollten. Als sie zu dem Haus kamen, in dem sich Jesus aufhielt, wahrscheinlich das Haus von seinen beiden Jüngern Petrus und Andreas, war bereits kein Durchkommen mehr. Innen gab es nicht mal mehr einen Stehplatz und vor dem Eingang drängten und drückten die Menschen dermaßen, dass für sie zu viert und zwischen sich die Matte mit dem Gelähmten nicht die geringste Chance bestand, auch nur in die Nähe von Jesus zu kommen. Was tun? Umkehren? Das ganze Unternehmen abblasen? Niemals. Fieberhaft überlegen sie. Sie sehen umher, hilfesuchend. Ihr Blick fällt auf die Außentreppe, die aufs flache Dach des Hauses hinaufführt. Und plötzlich haben sie eine Idee. Wenn wir dort nicht rein können, wo der Maurer das Loch gemacht hat, dann müssen wir eben selber ein Loch graben und uns Zugang verschaffen. Gesagt, getan, sie steigen der Menge, die sich um Jesus drängt, buchstäblich aufs Dach. Und dort oben, schön in der Mitte, genau über Jesus, beginnen sie das Dach abzutragen. Zuerst die Schicht aus festgestampfter Erde und dann die Lagen aus Zweigen, Stroh und Lehm, mit denen die Zwischenräume zwischen den Dachsparren aufgefüllt waren. Und schon hatten sie ein Balkenviereck freigelegt, groß genug, um die Matte mit dem Gelähmten nach unten zu lassen. Genau vor die Füße von Jesus. Ganz schön anstrengend und eigentlich ganz einfach. Die Bibel sagt, als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu den Gelähmten und so weiter. Als Jesus ihren Glauben sah. Wie kam Jesus darauf, dass diese Männer an ihn glaubten, dass sie ihm vertrauten? Er sah es an ihrem Einsatz, an ihrer Hartnäckigkeit, an ihrer Zielstrebigkeit. Sie hatten sich vorgenommen, ihren kranken Freund zu Jesus zu bringen und sie brachten ihn zu Jesus. Kein Hindernis der Welt konnte sie davon abhalten. Offenbar waren sie felsenfest überzeugt, dass Jesus den Gelähmten helfen würde. Jesus war ihre ganze und einzige Hoffnung. Das alles sah Jesus, als er diese Männer sah. Er sah ihren Glauben. Wir können von den Freunden des Gelähmten mindestens zwei grundlegende Dinge lernen, die echten Glauben auszeichnen. Zwei Dinge, die echten Glauben auszeichnen. Erstens, wer glaubt, gibt nicht auf. Glauben hat mit Beharrlichkeit zu tun. Glaube ist keine Eintagsfliege, sondern ein Langzeitprojekt. Glaube und Treue gehören zusammen. Im Griechischen sind Glaube und Treue dasselbe Wort. Und im Hebräischen ist es ganz genauso. Glaube und Treue gehören zusammen. Die vier Männer wollen zu Jesus, aber dann ist der Zugang zu ihm verstellt. Was jetzt? Lassen wir es halt bleiben. Verschieben wir es auf ein andermal. Womöglich ist das ein Wink des Himmels, dass es heute gar nicht sein soll. Wir kennen diese Überlegungen, die so schnell zu Ausreden werden. Jemand möchte sich eigentlich gern näher mit Jesus befassen, aber es gibt halt noch so viele andere interessante Themen. Da wird die Frage nach Gott eben auf die lange Bank geschoben. Vielleicht auf die Sankt-Nimmerleins-Bank. Ist das Glaube? Jemand möchte sich bewusst Zeit nehmen fürs Bibellesen und Beten, aber immer wieder kommt ihm was dazwischen. Schließlich lässt er es ganz bleiben. Sieht so Glaube aus? Jemand hat an seinem Arbeitsplatz etwas getan, was er nicht hätte tun sollen. Und er nimmt sich vor, mit dem Kollegen zu reden und die Sache in Ordnung zu bringen. Aber das braucht Mut. Das Herz schlägt ihm bis zum Hals, wie er da an die Tür des Kollegen klopft. Und dann macht niemand auf. Der Kollege ist gerade gar nicht da. Uff, da habe ich aber noch mal Glück gehabt. Ich habe es versucht, aber es hat nicht sollen sein. Ist das die Art, wie Glauben handelt? Echter Glaube lässt sich nicht davon abhalten, das zu tun, worauf es bei Gott ankommt. Die vier Männer jedenfalls haben sich nicht beirren lassen. Die unerwarteten Schwierigkeiten ließen sie nicht resignieren, sondern machten sie wagemutig und erfinderisch. Sie hatten ein klares Ziel, Jesus. Und nichts und niemand auf der Welt konnte sie daran hindern, ihr Ziel zu erreichen. Die lieben Mitmenschen nicht und auch nicht die Mauern, die zwischen ihnen und Jesus standen. Das ist Glaube. Das sah Jesus und darüber freute er sich. Und das Zweite, was wir von ihnen lernen können, Glaube bleibt nicht unsichtbar. Es stimmt natürlich, der Glaube ist eine Herzensangelegenheit. Er ist sozusagen im Innersten des Menschen angesiedelt. Darum heißt es in der Bibel, der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht ins Herz. 1. Samuel 16, 7, das ist, als Gott den David überraschenderweise wählt und nicht alle seine Brüder, die vielleicht besser aussahen und größer waren und älter und erfahrener, aber eben der Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott sieht ins Herz. Man kann nach außen hin unheimlich fromm tun und im Herzen ein elender Egoist sein. Menschen mögen sich blenden lassen, Gott nicht. Sein Blick dringt durch alle Fassaden, er sieht uns ins Herz. Aber so wichtig diese Feststellung ist, sie kann schnell zur Ausrede werden. Zur Ausrede für ein bequemes, angepasstes Christenleben. Wenn es nicht aufs Äußere ankommt, warum soll ich mich dann anstrengen? Womöglich denken die anderen dann noch, ich würde mehr auf meine eigenen Leistungen geben, als auf das, was Jesus getan hat. Nein, nein, gute Taten braucht es nicht, der Glaube genügt. Sola fide, ganz gut reformatorisch. Wissen Sie, was das Neue Testament dazu sagt? Im Jakobusbrief, in Kapitel 2, wird das lang und breit abgehandelt. Da heißt es, was hat es für einen Wert, wenn jemand behauptet, ich habe Glauben, aber er hat keine guten Taten vorzuweisen? Kann der bloße Glaube retten? Wenn aus dem Glauben keine Taten hervorgehen, ist der Glaube tot. Glaube beginnt im Herzen, ganz richtig, aber wenn er echt und beständig ist, dann wird er auch äußerlich sichtbar. Einen heimlichen Glauben, von dem niemand nichts weiß, sowas kennt die Bibel nicht. Echter Glaube äußert sich, buchstäblich. Er tritt von innen nach außen. Er kommt zum Ausdruck im Leben und Handeln des Glaubenden. Wenn ich wirklich an die Realität Gottes glaube, wenn ich von der Wirklichkeit und Wirksamkeit der biblischen Aussagen überzeugt bin, dann wird das einen Einfluss auf mein Verhalten haben. Jesus sah ihren Glauben, heißt es. Wissen Sie, er musste ihnen gar nicht ins Herz blicken, um den Glauben zu sehen. Es genügte, wenn er zu dem Loch in der Decke hinaufblickte, das immer größer wurde. Es genügte, wenn er die Strohteilchen und die Lehmbröckchen spürte, die auf ihn herunterrieselten. Es genügte, wenn er den keuchenden Atem der Männer hörte, die ihren Freund auf der Matte herabließen. Das sagte ihm genug. Ihre Beharrlichkeit und ihre Anstrengung zeigten ihm, wie sehr sie sich auf seine Liebe und seine Macht verließen. Gott sieht uns nicht nur ins Herz, er sieht uns auch auf die Finger. Eine zweite Gruppe interessanter Personen in dieser Geschichte sind die Schriftgelehrten. Die Schriftgelehrten, das waren die, die die Aufgabe hatten, das Alte Testament, sein Gesetz zu studieren. Sie wachten darüber, dass es richtig ausgelegt und richtig angewendet wurde. Für das einfache Volk waren sie die Lehrautorität in allen religiösen Fragen. Und dazu kam, dass die meisten von ihnen noch der Partei der Pharisäer angehörten, eine besonders gesetzestreue Richtung im damaligen Judentum, und das erhöhte ihr Ansehen beim Volk noch. Warum waren diese Leute da? Waren die neugierig? Warteten sie auf ein spektakuläres Wunder? Freuten sie sich auf eine spannende Predigt? Glaubten sie womöglich an Jesus? Leider nein. Sie waren gekommen, um Jesus aus dem Weg zu räumen. Jesus passte ihnen nicht ins Konzept. Bis dahin waren sie vom Volk verehrt und bewundert. Jetzt liefen die Leute plötzlich zu Hunderten und Tausenden diesem Jesus nach. Das machte sie neidisch. Außerdem sagte Jesus Dinge, die sich einfach nicht in ihr Weltbild fügten. Und das empfanden sie als Angriff auf die Fundamente ihrer Religion. Jesus musste aus dem Verkehr gezogen werden. Aber wie? Offen attackieren konnten sie ihn nicht. Dazu hing das Volk viel zu sehr an ihm. Sie mussten einfach hoffen, dass er irgendwann etwas machte oder etwas sagte, was ganz offensichtlich gegen Gott gerichtet war. Und das konnten sie ihm dann um die Ohren schlagen und damit wäre er erledigt. Was also tun? Die frommen Gesetzeslehrer reisten Jesus einfach hinterher. Sie klebten an ihm wie die Kletten. Sie klopften jedes Wort ab, nahmen jede seiner Handlungen unter die Lupe, immer in der Hoffnung, auf etwas zu stoßen, was nicht lupenrein war. Lukas, der die Geschichte in seinem Evangelium ebenfalls erzählt, der berichtet uns, dass die Pharisäer und Gesetzeslehrer eigens aus Jerusalem angereist waren, nach Kapernaum, aus dem Kernland Judäa in das heidnische Galiläa. Als so bedrohlich empfanden sie Jesus, dass sie ihn einfach nicht mehr aus den Augen lassen durften. Wissen Sie, was mich beschäftigt? Die frommen Spitzel, das ist eine Spezies, die leider bis heute nicht ausgestorben ist. Und heute wie damals sind Gottesdienste ihr liebstes Betätigungsfeld. Sie haben sich selber zu Wächtern der Gemeinde ernannt, zu Hütern der reinen Lehre. Und deshalb spionieren sie allem hinterher, was da so abgeht. Sie warten geradezu auf einen schiefen Ton, auf eine unorthodoxe Aussage. Und wenn sie was gefunden haben, und sie finden immer was, dann warnen sie. Und leider warnen sie meist nicht offen und direkt, sie warnen hinter vorgehaltener Hand und hinter verschlossenen Türen. Wie viele gute Ideen sind schon im Keim erstickt worden durch dieses Vorgehen? Wie viele tatkräftige Mitarbeiter haben sich dadurch schon entmutigen lassen? Wie viele blühende Gemeinden sind daran schon zugrunde gegangen? Und wissen Sie, was ich an Jesus bewundere? Er ließ sich von diesen Spitzeln einfach nicht rausbringen. Wenn er sie unter den Zuhörern entdeckte, dann wurden ihm nicht die Knie weich. Nein, er ging in die Offensive, er drehte den Spieß um und er attackierte sie. Nicht hinterhältig wie sie, aber doch sehr bestimmt und immer klug und immer liebevoll. Meistens haben sie sich hinterher noch mehr geärgert als vorher, aber ab und zu passierte es, dass einer von ihnen die Fronten wechselte. Er wurde so von Jesu Liebe und Weisheit gepackt, dass er ganz vergaß, wozu er gekommen war. Er vergaß seine Spionagetätigkeit und öffnete sich dem Evangelium. Und jetzt müssen wir uns unbedingt Zeit nehmen für die Person, die im Mittelpunkt dieser Geschichte steht, Jesus Christus. Es gibt einen Augenblick in diesem Geschehen, der ist nicht nur der spannendste, sondern auch der überraschendste. Sie haben das sicher gemerkt, als es vorgelesen wurde. Es ist der Augenblick, als der Gelähmte endlich vor den Füßen von Jesus liegt. Jesus hatte natürlich aufgehört zu predigen. Alle starrten zur Decke, wo das Loch immer größer wurde. Alle sahen, wie da ein Kranker auf einer Matte heruntergelassen wird. Jetzt endlich können die beiden sich in die Augen sehen, Jesus und der Gelähmte. Alle recken die Köpfe, alle halten den Atem an. Jeder will unbedingt mitbekommen, was jetzt geschieht. Die Menschenmenge wartet auf ein sensationelles Wunder, eine Heilung. Die vier Männer auf dem Dach sind sich sicher, jetzt macht er unseren kranken Freund gesund. Die Gesetzeslehrer spitzen die Ohren, damit sie ja kein frevlerisches Wort ihnen entgeht. Und der Gelähmte selber starrt Jesus an, ängstlich und erwartungsvoll zugleich. Und ich glaube, alle wissen, was Jesus jetzt sagen wird. Steh auf, du bist geheilt. Und in diese angespannte Situation, in diese Stille hinein, sagt Jesus, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Hier haben wir den Dreh- und Angelpunkt dieser Begebenheit. Dieses Wort von Jesus in dieser Situation ist einfach riesengroße Klasse. Je mehr wir darüber nachdenken, desto mehr staunen wir über Jesus. Die Leute damals, die werden vielleicht gar nicht gleich so gedacht haben. Es war vielleicht eher so, als hätte man einen Ballon aufgeblasen und jetzt lässt man plötzlich die ganze Luft raus. Für manche kam das Wort von Jesus vielleicht sogar wie ein Schock. Was, das ist jetzt alles? Sünden vergeben? Sieht Jesus denn gar nicht, wie schlimm das um diesen Mann steht? Merkt er nicht, was der eigentlich von ihm will? Hat er kein Mitleid mit ihm? Oh doch, Jesus hatte solches Erbarmen mit dem Mann, der da vor ihm lag, dass er gar nicht anders konnte, als ihm das Beste zu geben, was er ihm geben konnte. Die Vergebung seiner Schuld. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Diese Aussage von Jesus richtet sich natürlich an den Gelähmten, aber sie soll auch von der ganzen Menge mitgehört werden und sie gilt ebenso den Gesetzeslehrern. Man kann diese Aussage drehen und wenden wie ein Prisma und immer wieder erscheint sie in einem anderen Licht und zeigt sich von einer neuen, wunderbaren Seite. Einige von diesen Aspekten wollen wir uns genauer ansehen. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Alle reden von der Krankheit des Mannes. Jesus redet von seiner Sünde. Und damit stellt Jesus einen Zusammenhang zwischen Krankheit und Sünde her. Genau genommen stellt er den Zusammenhang nicht her. Er weist vielmehr darauf hin, dass dieser Zusammenhang bereits besteht. Er besteht seit dem Sündenfall, seit Adam und Eva im Garten Eden Gott ungehorsam wurden. Was kam zuerst, die Krankheit oder die Sünde? Die Bibel sagt, die Sünde. Bis dahin war die Welt vollkommen. Nachdem Gott Himmel und Erde, die Pflanzen, die Tiere, das Meer, die Menschen, alles, das ganze Universum geschaffen hatte, da sah er sich alles an und er stellte fest, es war sehr gut. 1. Mose 1,31. Es gab noch keinen Tod. Es gab auch noch keine Vorstufe zum Tod, keine Krankheit. Doch dann versündigten sich Adam und Eva gegen Gott. Und jetzt geschah das, was Paulus in Römer 5 so ausdrückt. Durch einen einzigen Menschen, Adam, hielt die Sünde in der Welt Einzug. Und durch die Sünde der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen, denn alle haben gesündigt. Sünde und Krankheit hängen zusammen, wie zum Beispiel Fremdgehen und Scheidung. Das eine ist die Ursache, das andere ist die Wirkung. Ohne Sünde gäbe es keine einzige Krankheit. In Gottes neuer Welt, wenn die Sünde endgültig besiegt sein wird, wird niemand mehr krank sein. In Offenbarung 21, 4, also bei diesem Ausblick ganz auf das Ende der Zeit, da heißt es, Gott wird alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Keine Krankheit mehr, weil es keine Sünde mehr gibt. Aber jetzt heißt es Acht geben. Krankheit ist eine Folge der Sünde, lehrt die Bibel. Das stimmt jedoch nur, wenn man es auf die Menschheit als Ganzes bezieht. Weil die Menschheit als Ganzes sündigte, erlebt die Menschheit als Ganzes Krankheit und Tod. Aber auf der Ebene der einzelnen Personen unter uns Menschen, da sieht die Sache anders aus. Hier sind alle Varianten denkbar. Zum Beispiel, jemand hat eine schwere Schuld auf sich geladen und ist deswegen krank geworden. Das ist sozusagen der Normalfall. Sünde führt zu Krankheit. Aber es gibt auch den anderen Fall. Ein anderer hat sich ebenso sehr versündigt, lebt aber gesund und munter weiter. Sterben muss er trotzdem am Ende, Spätestens dann holt ihn die Sünde ein. Oder jemand lässt sich nichts zu Schulden kommen. Und er ist auch gesundheitlich topfit. Das wäre wieder der Normalfall. Keine Sünde, keine Krankheit. Ein anderer lebt ebenfalls so, wie es Gott gefällt. Und er muss trotzdem ein schmerzhaftes Leiden ertragen. Es gibt alles im Einzelfall. Gott allein weiß, wie es bei uns Menschen um den Zusammenhang zwischen Sünde und Krankheit bestellt ist. Jesus hat jeden einzelnen Fall wieder anders beurteilt. Einmal hat er einen Schwerstkranken gesund gemacht. Und bevor er ihn gehen ließ, sagt er zu ihm: Du bist jetzt gesund. Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres geschieht, als was du bis jetzt durchgemacht hast. Hier stellt Jesus eindeutig einen Zusammenhang zwischen Krankheit und persönlicher Schuld her. Ein andermal, als er einen Blindgeborenen heilte, da fragten ihn seine Jünger: Wie kommt es denn, dass dieser Mann blind geboren wurde? Wer hat gesündigt? Er selber oder seine Eltern? Und Jesus gab ihnen zur Antwort: Es ist weder seine Schuld noch die Schuld seiner Eltern. An ihm soll sichtbar werden, was Gott zu tun vermag. Und dann macht er ihn gesund, dann gibt er ihm das Augenlicht. In diesem Fall bestreitet Jesus kategorisch, dass die Krankheit irgendetwas mit der Schuld der betreffenden Menschen zu tun hat. Wie sah es denn bei dem Gelähmten in unserer Geschichte aus, da in Kapernaum? Es wird nichts gesagt von irgendeiner persönlichen Schuld, die zu der Lähmung geführt hätte. Und daher gilt, wie überall, wo wir jemanden zu beurteilen haben, die Unschuldsvermutung. Jesus deutet mit keinem Wort auch nur an, dass der Mann deshalb gelähmt auf seiner Matte liegt, weil er sich gegen Gott versündigt hat. Gesündigt hat er, ja, aber das muss nicht der Grund für die Lähmung gewesen sein. Eine zweite Lektion. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Alle warten darauf, dass Jesus jetzt den Kranken heilt. Stattdessen vergibt er ihm die Schuld. Wissen Sie, was Jesus damit klar macht? Vergeben ist wichtiger als heilen. Vielleicht ärgert uns diese Feststellung, aber sobald wir anfangen, darüber nachzudenken, müssen wir Jesus recht geben. Krank sein kann wehtun, kann zermürben, kann lahmlegen. Sünde tut noch viel mehr weh. Schmerzen können schrecklich quälen, Schuld quält noch viel mehr. Von dem Schriftsteller Botho Strauß las ich vor wenigen Tagen erst folgendes Zitat: Keine Form eines üblichen Fehlschlags, weder Krankheit noch Unfall und auch nicht geschäftliches Unglück, bewirkt ein so grausames und tiefes Echo in unserem Unterbewusstsein wie eine Scheidung. Es hat mich sehr bewegt, das zu lesen, dass hier ein Mensch, der wahrscheinlich nicht Christ ist, diese Feststellung macht: Irgendwo Sünde ist das Schlimmste, was uns im Leben passieren kann. Ehescheidung hat mit persönlicher Schuld zu tun. Zum Beispiel, dass ein Mann seiner Frau untreu wird. Er zerstört sein Leben und er zerstört ihr Leben. Keine Krankheit schadet unserem Leben so sehr wie die Sünde. Darum hat Jesus recht, vergeben ist wichtiger als heilen. Wissen Sie, man könnte sich ausmalen, wie das wäre, wenn die Medizin eines Tages so weit wäre, dass man wirklich jede Krankheit sofort beenden könnte und überhaupt, dass niemand mehr krank würde. Die Erde bevölkert von lauter kerngesunden Menschen. Hätten wir deshalb eine bessere Welt? Wären wir Menschen glücklicher? Ich fürchte, nein. Die Krankheiten mögen beseitigt sein, der Egoismus wäre geblieben. Die Habgier, der Stolz, die Treulosigkeit, die Unwahrhaftigkeit, die Gleichgültigkeit, es wäre alles immer noch vorhanden und es würde die menschliche Gesellschaft weiterhin in den Abgrund treiben. Man muss Jesus auch deshalb recht geben, weil, wie wir vorhin gesehen haben, die Krankheit eine Folge der Sünde ist. Wer nur die Krankheit bekämpft, der bekämpft Symptome, nicht die eigentliche Ursache. Angenommen, ich bin mit dem Auto unterwegs und plötzlich leuchtet das Warnlicht auf am Armaturenbrett. Wie ärgerlich. Na, zum Glück habe ich im Handschuhfach einen kleinen Hammer, für alle Fälle habe ich den immer da drin und damit schlage ich so lange auf das rote Lämpchen ein, bis kein Licht mehr blinkt. So, jetzt kann ich beruhigt weiterfahren. Von wegen, Der Ärger geht gleich erst richtig los. Jesus macht es anders. Er stellt den Motor ab, er öffnet die Motorhaube und behebt den Schaden. Er bekämpft nicht nur Symptome, er geht der Sache auf den Grund. Er packt das Übel bei der Wurzel. Und deshalb beginnt Jesus mit der Vergebung. Die Heilung kann warten. Vergeben ist wichtiger als heilen. Eine dritte Lektion. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Die Menge wartet darauf, dass Jesus dem Gelähmten die Krankheit wegnimmt. Und stattdessen nimmt Jesus ihm erstmal die Sünde weg. Damit zeigt Jesus der ganzen Menge auch noch etwas, nämlich was sein eigentlicher Auftrag ist. Und jetzt gucken wir uns ein paar Bibelstellen an, die das unterstreichen. Jesus ging es darum, Schuld wegzunehmen. Zunächst mal aus dem Alten Testament. Schon dort war es vorausgesagt, im Vorblick auf den Messias, aus Zion wird der Retter kommen, der die Nachkommen Jakobs von all ihrer Gottlosigkeit befreien wird. Denn das ist der Bund, den ich mit ihnen schließen werde, sagt der Herr, ich werde ihnen die Last ihrer Sünden abnehmen. Das steht in Jesaja und Paulus zitiert es im Römerbrief. Dann, der Engel, der die Geburt Jesu ankündigt, der sagt zu Josef, Maria wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Jesus bedeutet, der Herr rettet. Denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Dann Jesus selber sagt von sich, der Menschensohn, das ist er, der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben. Als Lösegeld für die Sünden. Und noch einmal Jesus, wie er das Abendmahl einsetzt und zum ersten Mal feiert, heißt es, da nahm Jesus einen Becher mit Wein, sprach das Dankgebet, gab ihn den Jüngern und sagte, trinkt alle daraus. Das ist mein Blut, das Blut des neuen Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Wir feiern das gleich nachher noch. Sein Blut, das zur Vergebung unserer Sünden vergossen wird. Und schließlich noch Paulus, er fasst den Auftrag Jesu kurz und bündig so zusammen. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Präziser kann man es gar nicht mehr sagen. Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. 1. Timotheus 1, Vers 15. Viele sahen damals in Jesus vor allem den Wundertäter. Wenn ein Blinder plötzlich wieder sehen konnte, wenn ein Aussätziger mit einem Mal gesund war, wenn gar ein Toter wieder aus dem Grab hervorkam, das waren so spektakuläre Ereignisse, dass alles andere daneben verblasste. Aber für Jesus gab es eine andere Rangordnung. Sein höchster Auftrag war, die Menschen von ihrer Schuld zu befreien. Das musste er seinen Zuhörern und Zuschauern immer wieder eintrichtern. Und hier in unserer Geschichte tat er es auf eine Weise, auf die Weise, dass er sich als erstes mit der Schuld befasste und nicht mit der Krankheit. Eine vierte Lektion, fünf sind es insgesamt, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Denken Sie mal drüber nach. Wenn Jesus das sagt, dann führt er eigentlich ein seelsorgerliches Gespräch mit diesem Mann, der da Auge in Auge ihm gegenüber ist. Es ist wie ein Gespräch unter vier Augen von einem Seelsorger zu jemand, der mit einer Bitte zu ihm kommt. Der Gelähmte hat Dinge getan, die nicht in Ordnung waren. Und er weiß das. Nochmal, dass seine Schuld mit seiner Krankheit zu tun hat, das sagt die Bibel nicht. Auch als Gesunder könnte er ein belastetes Gewissen haben. Seine Krankheit plagte ihn, aber seine Schuld plagte ihn noch viel mehr. Vielleicht war er, als er sich mit seinen Freunden auf den Weg zu Jesus machte, völlig auf seine Heilung fixiert. Aber jetzt, wo er endlich am Ziel ist, Auge in Auge mit Jesus, ich glaube, da ging es ihm so wie einmal dem Petrus, als er Jesus begegnete. Petrus hatte sich vor Jesus auf die Knie geworfen und gesagt, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Der Gelähmte sieht den vor sich, der nie eine Sünde begangen hat und der daher eine Autorität besaß wie kein anderer Mensch. Und plötzlich ist ihm bewusst, dass er noch an einer anderen Stelle seines Lebens Heilung braucht. Nicht nur in seinen gelähmten Beinen, sondern auch in seinem kranken Herzen. Du brauchst dich nicht zu fürchten, sagt Jesus zu ihm. Er sagt es nach dem Bericht im Matthäus-Evangelium: Du brauchst dich nicht zu fürchten, mein Sohn. Deine Sünden sind dir vergeben. Deine Sünden sind dir vergeben. Das heißt übrigens nicht, dass sie ihm irgendwann vorher mal vergeben waren, vergeben wurden. Nein, das heißt, jetzt in diesem Augenblick werden sie ihm vergeben. Das ist einfach so eine semitische Redewendung. Sie sind dir vergeben, das heißt, jetzt werden sie dir vergeben. Jesus vergibt ihm. Jesus heilt ihn jetzt gerade in diesem Moment in seinem Innersten. Heilung auf Raten. Und das Beste, das Wichtigste kommt zuerst. Wie empfinden Sie das? Stellt Jesus diesen Mann damit eigentlich nicht bloß? Ist das nicht irgendwo diskriminierend, vor der ganzen Menge von seiner Sünde zu sprechen? Ich stelle mir vor, ich wäre damals dabei gewesen. Und plötzlich dreht sich Jesus zu mir und sagt ganz laut: Andreas, dir sind deine Sünden vergeben. Boah, wie peinlich. Jetzt wissen alle, dass ich dunkle Flecken in meinem Leben habe. Ich habe doch immer gehofft, dass die anderen mich für einen Mann mit blütenweißer Weste halten. Und jetzt zerreißt Jesus diesen frommen Schein. Ist das noch korrekt? Darf das ein Seelsorger? Geht das nicht irgendwo zu weit? Ich denke, Jesus ist haargenau richtig weit gegangen. Keinen Schritt zu wenig, keinen Schritt zu viel. Ja, er spricht von der Sünde des Mannes, aber er nennt keine Einzelheiten. Er fordert kein detailliertes Schuldbekenntnis. Er führt kein Beichtgespräch, das nicht für fremde Ohren bestimmt wäre und bei dem doch alle mithören würden. Was alle gehört haben, ist lediglich dieser eine Satz, mit dem Licht auf das Dunkel im Leben des Mannes fällt. Und jeder in diesem Raum muss bei diesem Satz selber erschrecken und sich fragen: Was würde Jesus eigentlich zu mir sagen? Sieht er auch mir bis auf den Grund des Herzens? Kennt er auch meine Vergangenheit, meine Schattenseiten? Und mancher denkt vielleicht: Wenn er doch nur auch mir vergeben würde. Ich habe Heilung genauso nötig wie dieser Gelähmte. Genauso nötig. Und wir müssen noch was bedenken. Jesus hat dem Mann keine Vorwürfe gemacht. Jedenfalls nicht vor versammelter Menge. Er hat nicht gesagt: Du hast gesündigt. Gucken Sie mal, wenn ein Kranker zu einem Arzt kommt, dann stellt der Arzt als erstes eine Diagnose. Er erfasst und beschreibt das Krankheitsbild so genau wie möglich. Erst danach sucht er nach einer geeigneten Therapie. Aber der Arzt Jesus, der macht das irgendwie genial. Viel einfacher, viel klüger, viel einfühlsamer. Er bringt sozusagen die Diagnose bei der Therapie unter. Er sagt nicht erst: Du bist ein Sünder, und dann mal sehen, was sich dagegen tun lässt. Nein, Jesus spricht sofort von der Therapie. Dir sind deine Sünden vergeben. Und man begreift eigentlich erst im Rückblick, wenn man drüber nachdenkt, worin eigentlich die Krankheit des Mannes bestand. Eben in seiner Sünde. So feinfühlig ist Jesus, so behutsam geht er vor. Ein einziger Satz und jedes einzelne Wort in diesem Satz war nötig, um dem Mann zu helfen. Und kein einziges Wort war zu viel angesichts der vielen Zuhörer und Zuschauer. Was wäre eigentlich, wenn ein paar Tage später jemand zu dem Geheilten gesagt hätte: Hey du, ich wusste gar nicht, dass du was Unrechtes getan hast. Hat mich dann schon erstaunt. Doch, doch, könnte der Geheilte antworten. Jesus hatte völlig recht. Aber vergiss nicht, was er über meine Sünde gesagt hat. Er hat gesagt: Dir sind deine Sünden vergeben. Na, Moment, stopp. Jetzt kommt die fünfte Lektion. Dir sind deine Sünden vergeben. An diesem Satz fällt noch etwas auf. Etwas höchst Ungewöhnliches. Okay, stehen lassen. Etwas höchst Ungewöhnliches. Vielleicht haben Sie es bisher gar nicht bemerkt. Dann soll sie jetzt ein kleines Anspiel auf den Trichter bringen. Wir konnten das leider vorher nicht üben, bitte. Die drei. Wir sehen uns das mal an. Ich hoffe, es klappt so. Wirklich ein Mini-Anspiel. Ich weiß nicht, ob Sie alle verstanden haben, was gesagt wurde. Der eine klaut dem anderen was. Der ist natürlich empört. Der andere entschuldigt sich und sagt: Können Sie mir vergeben? Und wie der sich noch überlegt, ob er ihm vergeben soll oder nicht, da taucht aus dem Hintergrund jemand auf und sagt: Ich vergebe Ihnen. Ich vergebe Ihnen. Ich glaube, jetzt ist uns klar, was so merkwürdig ist an dieser Aussage Jesu. Was hat denn Jesus mit der Sünde des Gelähmten zu tun? Was hatte denn der Mann im Hintergrund damit zu tun, dass der ihm das Portemonnaie klauen wollte? Wenn ein Kind seine Eltern anlügt, dann muss es seine Eltern um Verzeihung bitten, nicht den Onkel oder die Tante. Wenn ein Angestellter seinen Chef betrügt, dann muss er sich beim Chef entschuldigen, nicht bei seinen Kollegen. Denn denen hat er schließlich nichts getan. Es gibt allerdings jemand, an dem er sich mit seiner Betrügerei ebenfalls versündigt hat. Aber dieser jemand ist kein Mensch, sondern es ist Gott. Sehen Sie, Sünde spielt sich zunächst mal zwischen Menschen ab. Sünde hat eine horizontale Dimension, man könnte auch sagen eine soziale Dimension. Einmal versündige ich mich an dem Menschen, einmal an dem. Aber Sünde hat immer auch eine vertikale Dimension, eine religiöse. Sünde richtet sich immer auch gegen Gott. Und das gilt immer und in jedem Fall. Denn Gott, der uns das Leben geschenkt hat, hat uns auch gesagt, wie wir unser Leben so führen können, dass er Freude dran hat. Sündigen heißt, von Gottes Vorstellungen für mein Leben abzuweichen. Wenn ich gegen Gott handle, wenn ich gegen Gottes Willen handle, dann ist einmal mein Nachbar betroffen, ein andermal meine Frau, wieder ein anderes Mal ein guter Freund. Aber jedes Mal ist auch Gott betroffen. Und deshalb gibt es immer zwei Adressen, an die ich mich wenden muss, wenn ich Vergebung bekommen möchte. In der horizontalen Dimension den Mitmenschen, dem ich wehgetan habe, und in der vertikalen Dimension Gott, dem ich ebenfalls wehgetan habe. Nun, Jesus gehörte ganz sicher nicht zu den Mitmenschen, an denen sich der Gelähmte versündigt hat. Die beiden waren sich vermutlich bis dahin noch gar nie über den Weg gelaufen. Und trotzdem taucht Jesus sozusagen aus dem Hintergrund auf und sagt, ich vergebe dir. Das kann nur einen einzigen Grund haben. Jesus ist Gott in Person. Nur dann hat der Gelähmte sich tatsächlich an Jesus versündigt und dann, nur dann hat Jesus das Recht und die Macht, zu ihm zu sagen, ich vergebe dir. Merken Sie was? Auf ganz subtile, ganz zurückhaltende Art macht Jesus dem Gelähmten klar, mit wem er es zu tun hat. Nicht einfach mit einem Menschen, mit Gott. Hier steht Gott persönlich vor dir. Sehen Sie, das ist so etwas, was mich an Jesus immer fasziniert hat. Die Art, wie er sich in unsere Welt eingeführt hat. Wie er uns beigebracht hat, dass er mehr ist als nur ein Mensch. Er hat sich nicht einfach vor den Menschen aufgepflanzt und gerufen, alle mal herhören, vor euch steht der Messias, der Sohn Gottes. Das hätte ihm so schnell keiner abgekauft. Stattdessen hat Jesus begonnen, ihnen vom Reich Gottes zu erzählen. Und zwar so klar und so tief, dass sie ins Grübeln kommen mussten. Woher weiß der das alles nur? Stammt er am Ende selber aus Gottes Welt? Und er hat Wunder getan. Brote vermehrt, Stürme gestillt, Kranke geheilt, Tote auferweckt. So außergewöhnliche Wunder, dass die Leute sich fragen mussten, woher hat er nur diese Macht? Besitzt er am Ende Gottes Schöpferkraft? Und er hat 3 Jahre lang unter ihnen gelebt. Er hat sich ganz bewusst ihren prüfenden Blicken ausgesetzt. Hat sich mit ihnen unterhalten, mit ihnen gegessen, bei ihnen gewohnt. Sie konnten ihn von allen Seiten ausleuchten. Gab es da nicht doch ein paar Dunkelstellen bei ihm? Lagen nicht auch bei ihm ein paar Leichen im Keller? Vergriff er sich nie im Ton? Ließ er es nie an der nötigen Liebe fehlen? Behandelte er nie jemand ungerecht? Nein, nie. Und die Leute mussten zu dem Schluss kommen, hier lebt einer in unserer Mitte, der ist anders als wir alle. Bei dem klafft keine Lücke zwischen dem, was er sagt und dem, was er tut. An seiner Liebe, an seiner Aufrichtigkeit, an seinen Gerechtigkeitssinn, an seine Reinheit kommt keiner von uns ran. Das ist die Art, wie Jesus sich als Sohn Gottes in unserer Welt eingeführt hat. Nicht mit markigen Sprüchen, sondern mit beharrlicher Überzeugungsarbeit. Und diese eine überraschende Aussage in unserer Geschichte, die gehört auch dazu. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ich denke mal, nicht alle haben das sofort begriffen, dass Jesus mit diesem Satz die Tür zur vertikalen Dimension aufstieß. Aber eine Gruppe unter den Zuhörern hat es sehr wohl und sehr rasch gecheckt. Das waren die Gesetzeslehrer, die Herren Theologen. Naja, das war ja auch ihr Job. Sie befassten sich ja Tag aus, Tag ein mit der Welt Gottes. Und sie empfanden sofort, jetzt hat Jesus was gesagt, was nur Gott sagen darf. Jetzt ist er zu weit gegangen. Jetzt hat er sozusagen die Horizontale verlassen und maßt sich an, in die Vertikale hinaufzusteigen. Sie protestieren. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Recht haben sie. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Sünden vergeben steht nur Gott zu. Aber das sind nun zwei Schlussfolgerungen möglich. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Jesus vergibt Sünden. Also muss Jesus Gott sein. Die andere Schlussfolgerung geht so. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Jesus behauptet, er vergibt Sünden. Also muss er ein Betrüger sein. Ein Gotteslästerer. Und auf Gotteslästerung steht Todesstrafe. Je mehr die Jünger von Jesus über das Geschehene nachdachten, desto fester waren sie überzeugt, die erste Schlussfolgerung stimmt. Jesus muss Gott in Person sein. Für die Gesetzeslehrer stand von vornherein fest, Jesus ist ein Scharlatan, ein frommer Betrüger. Er ist dreist genug, in Gottes Hoheitsbereich einzugreifen und damit verlästert er Gott und damit muss er umgebracht werden. Die Gesetzeslehrer geben ein trauriges Bild ab, finden Sie nicht auch? Sie, die es wissen müssten, begreifen nichts. Sie wollen gar nicht begreifen. In Titus 1, Vers 15 steht ein nachdenkenswertes Wort. Für die Reinen ist alles rein, aber für die Unreinen ist nichts rein. Die Motive dieser Männer waren nicht rein. Es ging ihnen um die eigene Ehre, nicht um Gottes Ehre. Und deshalb können sie an dem, der die Reinheit in Person ist, nichts Reines entdecken, sondern ziehen ihn noch mit hinunter in ihren eigenen unreinen Sumpf. Sie erklären ihn zum Gotteslästerer. Sagen Sie mal, wer lästert Gott eigentlich wirklich? Das sind Sie, Sie selber. Vor Ihnen steht Gott in Person und Sie werfen Gott Gotteslästerung vor, wenn das keine Gotteslästerung ist. Ja, der Rest der Geschichte ist schnell erzählt. Jesus, der die angeblich so frommen Gesetzeslehrer durchschaut, stellt ihnen eine Frage. Was ist leichter? Zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher? Na, was ist wohl leichter? Ist ziemlich knifflig, die Frage. Sünden vergeben ist sicher besonders schwer, nicht wahr? Andererseits, sagen kann man das noch schnell. Schließlich kann keiner nachprüfen, ob es denn wirklich vergeben sind. Heilen ist vielleicht nicht ganz so schwer. Andererseits, wenn ich zu dem Gelähmten sage, steh auf und der bleibt liegen, dann bin ich blamiert. Das ist auch wieder schwer. Wissen Sie, was ich vermute? Jesus wollte seine Gegner einfach zum Nachdenken bringen. In Wirklichkeit ist nämlich beides gleich schwer. Beides ist nur Gott möglich. Nur Gott kann vergeben und nur Gott kann heilen. Beides ist gleich weit entfernt von unseren menschlichen Möglichkeiten. Und doch besteht ein Unterschied. Das eine kann man nachprüfen, die Heilung, das andere nicht, die Sündenvergebung. Vergebung spielt sich im unsichtbaren Bereich ab. Und prompt bestreiten die Pharisäer, dass Jesu Aussage von der Vergebung wirksam ist. Heilung spielt sich im sichtbaren Bereich ab. Jeder kann sich selber vom Erfolg oder Misserfolg überzeugen. Und deshalb holt Jesus jetzt das nach, worauf alle von allem Anfang an gewartet haben. Er tut das Wunder, das sie sehen können, damit sie glauben, dass er auch das Wunder getan hat, was sie nicht sehen konnten. Heilung auf Raten. Er wendet sich nochmal zu dem Gelähmten und befiehlt ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Nochmals atemlose Stille. Und diesmal geschieht das Wunder, das nachträglich keiner abstreiten kann. Der Mann steht auf, rollt seine Matte zusammen, legt sie sich auf die Schulter und geht vor den Augen der versammelten Menge hinaus. Übrigens verschwand der Mann nicht einfach sang- und klanglos, wortlos und undankbar. Oh nein, Lukas, der das ja auch erzählt, der berichtet, dass der Mann Gott lobte und pries, als er nach Hause ging. Er hatte Jesus vertraut und sein Vertrauen war belohnt worden. Er hatte auf Heilung gehofft und er hatte Heilung bekommen. Und als ob das nicht schon mehr als genug wäre, hat Jesus die Heilung sogar noch getoppt. Er hat ihm vergeben. Der Mann war frei. Frei von seiner Schuld und frei von der Lähmung. Frei für einen kompletten Neuanfang. Krank an Leib und Seele war er gekommen. Gesund an Leib und Seele ging er wieder. Was für ein Tag. Oh, happy day when Jesus washed my sins away. Das hat er hier erlebt. Und mehr dazu. Und seine Freunde werden mit ihm gejubelt haben. die Gesetzeslehrer? Die standen am Ende ganz schön belämmert da. Erst hatten sie heimlich frohlockt über so viel Naivität bei diesem Jesus. Er hätte doch einfach den Mund halten können und den Gelähmten heilen, wie er das immer machte, wenn ein Kranker zu ihm kam. Dann hätten sie nichts gegen ihn in der Hand gehabt.